Rencontre Blicksport Podcast, heute mit einem Gast.
Mit einem, der vom Fach ist, der Marcel W. Perren, Skireporter Blicksport, ergänzt uns, Dino Kessler, Emanuel Gysi. Wir stümpern uns ja eigentlich ab, sonst Woche für Woche mit gefährlichem Halbwissen. Jetzt kommt einer, der uns Woche vor Sölden sagt, wie das in Sölden nachher rauskommt, wenn der Skiweg anfängt. Wir haben einiges gelernt, man muss dazu sagen, mein Gespräch schon aufgezeichnet. Corinne Sutter wird nie eine grosse Riesenslalomfahrerin. Was hast du noch mitgenommen? Du und der Bernhard Russi sind zwei grosse Denker.
Ja, weil wir beide diesen Parallelwettbewerb äußerst gern haben. Und was wir sonst noch gelernt haben, und das hören wir nachher, dass es im Skizirkus offensichtlich nicht sehr viele Visionäre gibt, die den Sport weiterbringen.
Aber dafür ältere Herren, die alle auch gute Ideen haben. Wir reden über das und dann reden wir über Bayern München, wo in der Bundesliga ist, sondern ob sie macht, über die Formel 1. Und mein Lieblingsmann Lando Norris und ganz viele andere Sachen. Danke vielmals.
Bis dann.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Geht los. Grüezi miteinander. Pro Contra Blick Sport Podcast.
Hallo.
Heute mit dem
Hoi. Dritte Stimme.
Mit einem Special Guest. Wir haben nämlich endlich einmal einen Experten bei uns im Studio. Der Marcel W. Perren, Ski-Experte vom Blick. Mehr Nähe geht eigentlich nicht zum Skizirkus, als wir haben. Und darum versuchen wir das heute ein bisschen aufzuschlüsseln. Die Ski-WM-Weltcup fährt am Wochenende in Sölden auf dem Gletscher. Da haben wir ein paar Fragen dazu. Und wir unterhalten uns mit dir, Marcel. Grüezi wohl.
Grüezi Dino, hoi Emanuel.
Über die Chancen, die Aussichten vom Schweizer Team und was es sonst noch so gibt.
Ich habe nach dieser Anmoderation habe ich den grösseren Druck als der Roter Martin Sölden.
Immerhin, siehst du?
Ja, irgendwie.
Ich kann nur verlieren.
Das ist hervorragend. So geht es uns Woche für Woche. Wir haben die recherchiert, wir haben festgestellt, dass bei den Frauen alle verletzt sind, außer der Lara, die für uns etwas holen aus Schweizer Perspektive.
Ja, aber ich muss auch sagen, viele sind verletzt, die in Sölden gar keine Rolle würden spielen. Also Corinne Sutter hat jetzt im Riesenslalom in ihrem Leben noch nie wirklich etwas gerissen und sie wird das in diesem Leben wahrscheinlich...
Die hat wertvolle Erfahrungen gesammelt dort wahrscheinlich. Aber ja. Eigentlich kann ich nur einleiten. Darum brauchen wir die als Mann von der Mannenseite vom Schweizer Skisport. Und also ich meine, man kann ganz banal anfangen, aber wahrscheinlich ist es die entscheidende Frage in diesem Sölden. Auf wer müssen wir überhaupt schauen?
Ja, es werden die üblichen Verdächtigen sein. Also aus Schweizer Sicht ist es ganz klar der Marc Odermatt, der Loic Meyer, Gino Caviezel ist ja dritt gewesen auf dem Hang, dem Rittenbach-Gletscher extrem gut. Und der Schüsse am Mürisee. Und aus internationaler Sicht sind zwei Supertalente aus Norwegen sind zurück. Lukas Braten und der Felix McGrath. Braten, der letztes Jahr in Sölden gewonnen hat, hat sich wie sein Kumpel McGrath nachher in Adelboden schwer verletzt. Aber was ich so höre, sind die wieder voll da. Und dann gibt es natürlich noch den Alexi Pinturo. Gesamtweltcup-Sieger, der uns letztes Jahr die grosse Kugel hat vermasselt im Frühling. Und der in Sölden immer stark. Das werden so die sein, auf die wo wir müssen schauen müssen.
Das sind also fast ein bisschen die üblichen Verdächtigen plus Norwegen. Also nach dem Geheimtipp fragen wir später noch, von dem her eins nach dem anderen. Was ich mich immer frage, das steht so völlig allein in der Landschaft irgendwo, bevor es nachher mit irgendeinem November mit je nachdem Levi oder Nordamerika losgeht. Kann man aufgrund von Sölden nachher schon etwas ableiten, seriös, über einen weiteren Saisonverlauf?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, in Sölden, wie bei den restlichen Rennen von diesem Winter, es findet auf Schnee statt und es geht durch blaue und rote Tore. 5 Franken ins Phrasenschwein.
Dino staunt, der lernt da laufend Neues dazu.
Ich als Journalist, ich finde es auch Katastrophe, weil du machst die Leser, machst du Kickerig auf das Rennen. Dann gibst du ihm ein ordentliches Vorspiel und dann geht es dann nachher einen Monat fast bis zum nächsten Orgasmus in Lake Louise. Das ist ein bisschen lang, oder? Also die Pause macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt einfach einen grossen Gewinner, oder, von dem Ganzen oder einen Pusher, dass man das Rennen so früh macht. Das ist die Ski-Industrie. Die sagen immer, oder, dank dem Sölden wird der Verkauf der Ski Ende Oktober, Anfang November gewaltig angekurbelt. Die brauchen das drinnen, so macht man das so. Ich sage ja immer, der Skisport interessiert, wenn wir ganz ehrlich sind, nur in der Schweiz und in Österreich. Im Rest der grossen Welt ist das nicht wirklich ein Thema. Und ich habe immer das Gefühl, mein Onkel und mein Cousin in St. Stephan im Berner Oberland, die wissen auch ohne Sölden, was sie für Ski kaufen. Aber Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ja. Also ich kann mir die Zahlen einmal geben. Von Atomic, von Head, von Rossignol. Das ist tatsächlich so. Die verkaufen in der Schweiz und in Österreich nach dem Söldenwochenende mit am meisten Ski.
Wie ist denn das mit dem Schnee in Sölden? Ist das vergleichbar mit der Präparation, die man so hat auf der Piste? Oder ist es ein bisschen etwas
anderes? Nein, das ist ganz anders. Oder? Und das ist ja auch der Grund, warum dass die Teams normalerweise im Spätsommer auf Südamerika gehen. Weil du den Gletscherschnee, den du in Zermatt hast, den du in Saas-Fee hast, den hast du eben nur bei einem einzigen Weltcup-Rennen. Und das ist in Sölden. Und jetzt willst du ja dein Material optimal abstimmen für den ganzen Winter. Und darum musst du eben normalerweise auf Übersee, also sprich auf Argentinien, auf Chile oder auf Neuseeland gehen.
Jetzt gibt's ja auch noch Klimadiskussion, die wird zum Teil sehr militant geführt. Auch wenn es um den Sport geht, betrifft nicht nur den Skizirkus. Was entgegnet man den Kritikern, wenn sie sagen, spinnen ihr eigentlich jetzt noch auf einem Gletscher rumfahren?
Ja gut, man muss fahren, oder? Solange das noch gibt, der Gletscher, oder?
So kann man es auch sehen.
Und ich glaube, wahnsinnig lang wird es ihn tatsächlich nicht mehr geben, weil ich bin jedes Jahr schockiert, wenn ich im Sommer auf Zermatt gehe. Ich gehe seit 20 Jahren regelmässig auf den Gletscher und du siehst es wirklich von bloßem Auge, von Jahr zu Jahr, wie der Gletscher zurückgeht. Das ist wirklich krass.
Also, es bedeutet ja, wenn der Gletscher mal nicht mehr rum ist, das sind ja unsere Trinkwasserreserven auch. Ich warte dann immer noch auf das ultimative Urteil, was dann ist. Haben wir dann kein Wasser mehr? Sterben dann die Flüsse ab? Oder wie sieht es aus? Ich versuche immer, das nicht zu vermischen. Es geht ja beim Sport auch darum, dass man sich mit diesen aktuellen Themen beschäftigt. Gleichzeitig soll man das nicht zu militant machen, sonst müssen wir nämlich alles verbieten rundum. Dann müssen wir die Eishallen schliessen, die sind auch nicht klimaneutral, man muss wahrscheinlich Fußballstadien schliessen, man darf nicht mehr Skifahren, man darf die nichts mehr machen.
Ja.
Muss man gleichwohl aber irgendwie einen Mittelweg finden und vielleicht sagen, liebe Leute, auf das Sölden verzichten wir in den nächsten Jahren einfach, weil wir es uns nicht mehr leisten können. Aus PR-Gründen auch. Nicht unbedingt, weil man sagen könnte, wenn ihr auch noch auf den Gletscher geht, dann stirbt er noch schneller ab oder zieht sich noch schneller zurück. Ich glaube, das hätte man ja können wieder lecker, dass es eigentlich keine Rolle spielt, oder?
Eben drum. Und darum kann man es meines Erachtens auch durchführen. Also, ich glaube, es sind nicht die Skifahrer, die zwischen August und September intensiv in Saas-Fee und in Zermatt trainieren, die Schuld am Gletscher sterben. Und ich glaube, es macht auch nicht wirklich etwas aus, oder? Wenn man jetzt in Sölden Ende Oktober das Skirennen fährt, wenn das Skigebiet für das Publikum sowieso schon irgendwie Anfang Oktober aufmacht.
Also, ja, dann müssen wir es grundsätzlich verbieten. Oder? Und ich glaube, das ist ja eben das Problem von dieser militant geführten Diskussion. Es gibt nur noch schwarz-weiß.
Ja.
Die Vernunft hat dann plötzlich kein Spielraum mehr. Und gut, im Zusammenhang mit mir von Vernunft zu reden, ist eh schwierig. Ich bin ja einer, der beim Skifahren gerne die Parallel-Slalom hat, wo alle anderen irgendwie haben nicht immer das Gefühl,
furchtbares Format.
Die Athleten mögen das nicht. Warum nicht? Für mich bietet das tatsächlich, ich bin nicht so ein Experte, der sieht, wenn einer die Piste da abkommt, ob jetzt der irgendwo einen Fehler gemacht hat und Zeit verliert. Aber dort sehe ich es genau, weil einer ist schneller als der andere und ich sehe meistens sogar warum, weil es einen Schnitzer gibt, wo der andere dann irgendwie 3-4 Meter Vorsprung hat.
Absolutes plausibles Argument. Und es gibt ja Haufen Rennfahrer, die dir zu einem grossen Teil recht geben würden. Aber es gibt einfach 3 Gründe, die gegen das Format sprechen, so wie es jetzt ist. Also Punkt 1. Es ist brutal gefährlich. Du hast zwischen der blauen und der roten Piste oder hast du so geringe Abstände, es kommt immer wieder zu schweren Kollisionen. Also ich behaupte mal, es hat in den letzten Jahren im Parallelwettkampf oder im Paralleltraining mehr schwere Verletzungen gegeben als beispielsweise auf einen Abfahrtsklassiker wie in Bormio oder in Biberkrieg. Dann der zweite Punkt ist, was die meisten Fahrer sagen, wenn man es macht, dann wenigstens richtig. Also, jetzt hat man, in diesem Winter hat man es bei der WM, Und im Weltcup genau einmal, am 12. 13. November in Lechzürs. Es lohnt sich doch nicht, als Skiindustrie wie als Rennfahrer, für die zwei Rennen im ganzen Winter einen grossen Aufwand zu betreiben. Das ist für die Sponsoren, das ist für die Athleten nicht lukrativ, weil du so keine Prämie bekommst für einen Parallelsieg von deinem Sponsor. Weil der Sponsor sagt, solange dass wir das nur einmal, zweimal im Winter haben, wir geben dir eine fette Prämie für einen Abfahrtsieg oder für einen Riesenslalomsieg, wo seit Jahren gepusht wird oder von der FIS. Und der dritte Punkt ist, man hat ja mal gesagt, parallel ist ein super Marketinginstrument für einen Skisport, weil man dort hergehen kann, wo die grossen Menschenmassen sind. Also weißt du, du kannst nicht am Gurten zu Bern eine Abfahrt fahren oder du kannst nicht in Calgary im Olympic Park einen super Ski machen. Für das ist die Piste, geht die Piste zu wenig her. Aber du könntest ein Parallelformat machen, wo du kannst verbinden mit Gigs von Rockbands und so weiter. Also ein richtiger Event. Aber was ist passiert? Oder? Stattdessen hat man die Parallel-Riesenslalom in den letzten Jahren irgendwo nach Alta Badia ins Tal der Ahnungslosen vergeben, oder? Wo keine Sau kommt schauen.
Harte Worte, die armen Leute in Alta Badia.
Aber es sind wahre Worte, oder? Und jetzt hast du es da in den letzten zwei Jahren, oder jetzt hast du es da zum zweiten Mal in diesem Lech, da wird jetzt die Stimmung auch nicht sein, wie in der Fifth Avenue in New York oder der Publikumsaufmarsch. Ich sage immer, ich könnte mir gut vorstellen, dass man so quasi wie eine Vier-Schanzen-Tournee, eine Vier-Städte-Tournee macht im Parallelslalom. Also du machst...
Gut, also du hast dann FIS irgendwie Mühe mit der Vermarktung. Also man hat immer das Gefühl, das ist recht altbacken. Du hast vorhin gesagt,
es ist
gefühlt ein Duell zwischen Österreich und der Schweiz. Ja. Es gibt schon noch mehr, aber es ist natürlich... Sagen wir nicht eine globale Veranstaltung, es ist ein bisschen isoliert auf Europa. Dann haben wir Amerikaner, die sehr gute Skifahrer haben, Kanadier auch und so weiter. Aber wenn man das besser würde vermarkten, eben gerade am Beispiel von diesen Parallelrennen, dann müsste man ja in die grossen Städte, oder?
Unbedingt.
Können wir sicher schauen. Eben, wenn du sagst, New York Fifth Avenue, ist es vielleicht ein bisschen...
Ist einfach nicht steil.
Nein, aber ich hatte den allerersten Weltcup-Parallelslalom in der Neuzeit, betone in der Neuzeit, ist kurz nach dem Silvester 2009 in Moskau gewesen. Putin hat das dann unbedingt wollen, im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Sochi, als Promo-Instrument, oder? Und da ist man dort auf einer Rampe gefahren vor dem spektakulären Universitätsgebäude. Das waren 30.000 Leute. Das ist wirklich,
so müsste es eigentlich sein.
Genau, so müsste es sein, oder? Und du hast ja, wir haben ja geredet, oder, von dem Vakuum, das es gibt. Nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden, nachher bis zu den Nordamerika-Rennen, also fast einen Monat. Gut, jetzt hat man eben das Jahr ein Parallelslalom, ist nachher am 12. Wir können das Vakuum nutzen, indem, dass man sagt, okay, am 10. oder am 13. November fliegen sowieso alle Teams zu der Vorbereitung nach Nordamerika, dass man halt dort eben nachher vor Lake Louise macht man einen Parallelslalom in Calgary. Dort Olympic Park 1988. Wir mögen uns alle erinnern, würde der Heinz Brüller sagen. Matti Nykänen, dreimal Gold auf dieser Schanze. Der könnte man wunderbaren Parallelsalon machen. Und dann macht man nachher eine Woche, also nach Lake Louise, wenn alle auf Beaver Creek gehen, macht man eine Parallelveranstaltung in Denver. Also Marcel, super Start.
Der Marcel gibt uns jetzt sogar einen Grundkurs im Marketing. Also,
genau. Also,
FIS Leute unbedingt herhören.
Das Problem ist einfach, du hast vorhin gesagt, bei der FIS tönt immer alles altbacken. Es tönt nicht nur so, es ist eben so, oder? Jetzt haben wir der Johann Elias, der neue FIS-Präsident, der gesagt hat, oder, in seinem Wahlprogramm, er werde mit wahnsinnig revolutionären Formaten herkommen, mit wahnsinnig revolutionären Ideen, die in der Zukunft viel Gewinn werden abwerfen. Mir kommt es im Moment so vor, es ist Back to the Future, weil er hat eine Future Working Group gemacht. Und dort ist an der Spitze der Peter Schröcksnadel, der ist 80 geworden im Juli.
Ein Visionär.
Ein absoluter Visionär, oder? Und jetzt kommt's. Jetzt sagt er, betont der Elias praktisch bei jeder FIS-Sitzung gegenüber seinen Kollegen, er holt jetzt den Bernie Ecclestone. Der ist erst 91, also in der absoluten Blut, oder, von seinem Arbeiten. Nein. das sind alles verdiente Leute. Das ist gar keine Frage, mit einer sensationellen Lebensleistung, mit einem wunderbaren Lebenswerk. Aber du brauchst ja jetzt dort jemanden in diesem Apparat, der nachhaltig vorwärts schaffen kann. 10, 15, 20 Jahre.
Wenn man das, will man überhaupt visionär sein? Oder beschränkt man sich? Es gibt ja eine gute, schöne Seite von Altbacken, nämlich das Konservative. Ohne das negativ zu beleuchten, sondern das Konservative hat auch etwas Beruhigendes für die Leute. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht will man nicht, dass der Ski-Zirkus, wo ja eigentlich kein Zirkus ist, sondern eine seriöse Veranstaltung mit Weltgöpp, die fest verankert ist in unserem Bewusstsein.
Absolut.
Also will man vielleicht gar keinen Zirkus daraus machen und verzichtet darum bewusst auf die riesen Events in grösseren Städten mit Parallelslalom. Und zum Parallelslalom habe ich dann noch eine Anschlussfrage.
Das ist das wichtigste Thema vom Tag.
Nein, es gibt ja nichts Wichtiges, sind wir ganz ehrlich, wenn der Parallelslalom.
Was mir unter den Nägeln brennt, ist, das müssen wir vielleicht einmal einen Athlet fragen, wenn du tatsächlich plötzlich einen neben dir hast, der mit dir praktisch ja, eben parallel halt den Hang abfährt, spornt dich das an, um eventuell mehr Risiko eingehen, weil genau siehst, wo der ist. Weil Zeit allein, die kannst du ja so nicht spüren, die hundertstel Sekunden.
Aber so genau sehen die das gar nicht, weil die sind so in ihrem Kurs, so in ihrem Tunnel. Ich glaube, die sehen den Gegner erst dann, oder, wenn's nicht gut
wenn's
ist.
Spät oder
wenn eben zu nach ist.
Ja. Also, was ich mich bei den Fiss immer frage, Parallelslalom ist ja ein Thema. Das kann man gut finden oder schlecht. Mir langweilt das Thema irgendwie. Ich sehe den Reiz nicht so ganz. Auch weil den Tang, jetzt auch bei so einer Rampe, die sind ja dann recht einfach. Das ist, ja, eigentlich, ich weiss nicht, ich finde es relativ schnell, hat man es dann wie gesehen, weil irgendwie nach der Achtelfinale, ja, ist immer etwas Gleiches.
Also wobei, Emanuel, ganz ehrlich, wenn du Adelboden, der Riesenslalom, das ist ja wirklich, wenn du live dort stehst, ist das ein Hammerhang, beispielsweise. Oder die Mausfallen in Kitzbühel, oder der Hausberg in Kitzbühel. Aber ganz ehrlich, siehst du am Fernsehen, kommt das bei dir über? Die Schleiheit beispielsweise vom Kuhnis Bärli Riesenslalom.
Genau, in die Richtung habe ich wollen, oder? Also, ich glaube, beim Parallelhang, Hängli oder was auch immer, ich glaube, dort wird noch mal klarer, dass es jetzt nicht furchtbar anspruchsvoll ist. Das wäre, glaube ich, die grössere Herausforderung, dass man das zeigt, was die überhaupt leisten an diesem Berg, oder? Also, eben, irgendwie, keine Ahnung, Kitzbühel ist wahrscheinlich so das erste Beispiel, das in meinen Sinn kommt, wo so absurd Zeug eigentlich gemacht wird von denen, die dort runterfahren und im Fernsehen. Zum Teil kann man es erahnen, manchmal probiert man es, aber das kommt nicht rüber.
Ja.
Ich sehe Fiss viel mehr dort in der Verantwortung, irgendwo einen Schritt nach vorne zu machen in der Vermarktung.
Fiss aber nachher vor allem auch die Fernsehstationen. Und man sieht ja das, ich wollte jetzt nicht auch noch eine Lobhudelei auf einen Benny Giger anstimmen.
Regisseurlegende beim SRF.
Das machen ja die SRF-Kommentatoren, machen ja das immer irgendwie nach 10 Minuten schwingen, kommen tolle Bilder, tolle Bilder, die uns der Benny Giger da liefert. Und der Hüppi hat das jahrelang gemacht beim Silberhornsprung in Wengen oder super eingefangen von Benny Giger. Aber nein, es hat schon etwas, oder? Die Rennen in den Mutterländern vom Skisport, in der Schweiz und in Österreich, dort merkt man eben auch, oder, dass dort wirklich die Fernsehleute dort mitschaffen und sich jedes Jahr überlegen, wie kann man eine Einstellung noch spektakulärer rüberbringen. Aber eben in Italien beispielsweise, in Bormio, so eine geile Abfahrt, Stelvio, also ich behaupte, das ist mindestens so anspruchsvoll wie Kitzbühel. Dort ist, glaube ich, seit 95 Jahren der gleiche Regisseur von der Reihe, der würde auch gut ins Swiss-Alpin-Komitee reinpassen, altershalber. in Frankreich, in Val d'Isère, ist es genau gleich. Da fehlen dir einfach, oder, die prickelnden Einstellungen, weil es die einfach zu wenig interessiert. Und mir ist das dann so eingefahren, ich habe mal in Kitzbühel eine Besichtigungsfahrt gemacht, wo der Kevin Schwanz, die legendäre Nummer 34, oder? Genau, 500er Grosswidersacher von Wayne Rainey und von Mick Doohan. Weiss Gott, ein wilder Hund. Der ist, und auch ein guter Skifahrer, oder? Aber der war kreidebleich, wo er unterhalb von dieser Mausefalle gestanden ist. Und er hat gesagt, das glaube ich nicht, oder? Dass dort irgendjemand, oder, mit 120 Sachen dort abschießt. Das ist unvorstellbar. Und das habe ich dann nachher, habe ich gedacht, ja, es müsste wirklich einmal jeder, wo an einem Stammtisch die bösen Sprüche reisst, oder, müsst dort mal, oder, unter dieser Mausefalle stehen. Es wird kein einziger und nur annähernd noch irgendwie, oder, von, einen dummen Spruch machen, während dem Rennen.
Das ist das, was man von jedem Olympischen Spiel sagt, oder? Es müsste bei jedem Event, egal was es ist, ob es der 100-Meter-Sprint oder meinetwegen Snowboard Halfpipe, müsste einfach eine normalsterbliche Person versuchen, das vorher zu machen. Das sehen wir und nachher sehen wir Profis. Und dann reden wir noch eins. Jetzt haben wir den Skisport schon repariert, wie wir es alles besser müssen machen. Ja. Ich finde, eigentlich.
Also der Dino ist der neue Schröcksnadel, oder? Und ich bin der neue Elias.
Genau, so ungefähr machen wir es.
Jetzt. Der neue Schröcksnadel, weil ich fast so alt bin wie der, oder? Wie meinst du das? Oder
optisch, optisch, oder? Optisch, optisch. Der Schröcksnadel ist ungefähr gleich gross wie der Tisch da.
Ja, aber es ist ein höherer Tisch, muss man dazu sagen. Es ist ein sehr höherer Tisch. Das ist jetzt gemein. Also, jetzt müssen wir über Sportliche noch reden. Wir haben uns nämlich den Marco Odermatt noch rausgeschrieben, liegt relativ auf der Hand, ist Riesenslalom am Wochenende, ist unsere Hoffnung im Gesamtweltcup. Du kennst ihn ja wie nicht Mengen wahrscheinlich sonst. Letzte Saison hat es relativ knapp nicht gelangt. Wir haben lange von der grossen Kristallkugel geträumt. Wo steht er denn jetzt? Was dürfen wir am Wochenende konkret erwarten?
Er ist noch besser geworden, behaupte ich einmal. Er ist vor allem kompletter geworden. Es hat im letzten Winter hat es eigentlich ein Rennen gegeben, wo ihm ja wirklich in die Hosen ist, oder generell der Schweizer Riesenslalom-Mannschaft.
Die WM.
Das war die WM gewesen, und dort in der Analyse ist man zum Schluss gekommen, dass die Franzosen, die den ersten Kurs, den ersten Lauf haben ausgesetzt, uns der ganz schlau haben angesetzt. In dem, dass das gesetzt haben, wo der Schweizer nicht liegt oder nicht gelegen ist.
Oh.
Und dass sie
korrekt
langsame Kurs sehr drehende Kurs. Und auf das hat man dort hat man den Hebel angesetzt in der Vorbereitung. Die haben sehr, sehr viel in stark drehenden, verhältnismässig langsamen Läufen trainiert. Und die Schnelle hätte natürlich, die zügige Kurssetzung, oder, die hätte natürlich nicht verlernt. Also ich behaupte, der Marco ist kompletter als im letzten Winter. Das trifft aber auch auf seine kongenialen Teamkollegen Meijer, Mürisee und Gavietzel zu.
Also das heisst, wir fahren jetzt alles in Grund und Boden nächsten Winter?
Ja, wir werden sicher eine sehr gute Rolle spielen. Also ich behaupte, wir werden mehr Riesenslaloms gewinnen in diesem Winter als im letzten. Letztes Jahr hat der Marco in Santa Catarina und in Kranjska-Gora hat er gewonnen. Ich behaupte, er gewinnt das Jahr mehr.
Gesamtweltcup?
Ja. Auch dort stufen er nochmal stärker ein, weil er sich in den Speed-Disziplinen nochmal hat können steigern. Letztes Jahr ist so, bis Mitte Saison, hat in der Abfahrt schon noch einiges gefehlt. Aber, ab Garmisch, und nachher auch ist er bei der WM-Abfahrt ist er viert worden, ist er auch dort voll dabei gewesen. Und, es gibt meines Erachtens nicht Menge Abfahrt, wo der Marco nicht auch in die Top 5 fahren kann. Und da ist der Panthero natürlich ganz weit weg im Vergleich zu ihm mit der Abfahrt. Muss ich allerdings sagen, dass der Panthero halt noch den Trumpf hat im Slalom.
Ein bisschen besser Slalom fahren, also ein bisschen viel besser.
Ja, aber der Panthero ist ja im Slalom kein Serientäter. Also ist nicht einer, der regelmässig in die Top 3 fährt. Und Marco traue ich zu, dass er in der Abfahrt regelmässige Top 5.
Jetzt unser Lieblingsfahrer, Dino, du und ich, Beat Feutz.
Ist das nicht der Piero Gross? Ich
habe
immer.
Fahrer, hat er
gesagt. Das grosse,
muss noch unterwegs.
Dino hat ein grosses Herz. Da hat Platz für mehr als einen.
Natürlich sehe ich lieber immer noch den Piero Gross. Ja. Und dann ist nämlich der Stangenwald vor dem Fahrer im Ziel.
Das es ist sehr schön.
Brille Fleck nach dem zweiten Tor. Nein, Beat Feutz, den hat man einfach gern. Aber wenn man nicht mitlebt, sage ich jetzt mal, jedes Rennen verfolgt, sondern sich die Anlässe rauspickt, dann ist der Beat Feutz einfach, ja, es ist auch gemögigen, oder?
Das, ist ja so, ja.
Man hat den einfach gern. Und dann nimmt es einem Wunder, wie erfolgreich wird er sein? Kann er sein? Soll er sein? Hat er überhaupt noch Druck auf sich, zum irgendetwas gewinnen, so gefühlt.
Olympia?
Ja, gut, das ist.
Das Ding ist einfach, dass er extrem gut mit Druck umgehen kann. Darum ist das bei ihm wirklich kein Problem. Aber klar, er setzt sich selber nochmal gewaltig unter Druck. Er kann in diesem Winter Geschichte schreiben. Er könnte der Erste sein, der zum fünften Mal in Serie die Abfahrtskugel gewinnt. Wo man ja sagt, das ist der wertvollste sportliche Titel. Weil für eine Kugel zu gewinnen, dann reicht er nicht wie bei Olympia. Ein Exploit an einem Tag, du musst den ganzen Winter oder wirklich konstant sein. Und Beat ist ja früher hässig geworden, also es hat mal einen Krach gegeben zwischen ihm und dem Andy Evers, weil der Andy Evers ist von Österreich
gekommen. Ein Trainer gsi.
Genau, das war unter anderem Trainer gsi vorher beim Hermann Mayer und bei Michi Wolkhofer. Und der Evers ist dann zum Feuz. Das war im Sommer 16 und er hat gesagt, du musst die Kugel holen, oder? Du bist der kompletteste Abfahrer und dann ist der Feuz hässig geworden, weil er gesagt, ich kann doch mit meiner Vorgeschichte, mit meinem arglädierten Knäuel, kann ich nicht über eine Saison die Konstanz an den Tag legen, die es braucht. Ich muss mich auf ein paar Klassiker konzentrieren, ich muss mich auf das grosse Ereignis konzentrieren. Und ja, jetzt hat der Beat Feuz oder, viermal die Kugel gewonnen, kann es jetzt zum fünften Mal holen. Fünfmal hat sie bis jetzt nur der Franz Klammer gewonnen, aber eben nicht in Serie. Beat wäre der Erste. Und das wäre natürlich schon, das wäre ein Riesending. Und ich habe jetzt mal gerade, bin ich bei ihm gewesen in Zermatt und dann habe ich ihn gefragt, oder, welche Blickschlagzeilen, dass er würde am liebsten lesen. Also Vorschlag ist irgendwie gewesen, Kugelblitz, krönt seine Karriere mit Olympiagold, oder eben Kugelblitz gibt sich zum fünften Mal die Abfahrtskugel.
Also der Kugelblitz ist hängen geblieben.
Der Kugelblitz ist hängen geblieben. Und, er hat gesagt, ganz klar, oder? Ja, fünfte Abfahrtskugel, das ist sein grosses Ziel. Das würde immer am meisten bedeuten.
Mehr als ein Olympiasieg.
Olympia ist ja sowieso wahrscheinlich, also ich kenne die Piste nicht wirklich in Peking, habe mich noch nicht genug damit befasst, aber es ist ja dann häufig so, dass die nicht so schwierig sind, die
für
die
grossen Events. Stimmt in dem Fall nicht. Bernhard Russi hat dort am Ende von seiner Designer-Streckenbauer-Karriere nochmal ein Meisterstück abgeliefert. Hat alles aus dem Gelände rausgeholt und mir sagt, oder, das ist das Kitzbühel des Asiens. Der Feuz sagt zwar, ja, es ist einfach, Kitzbühel des Asiens.
Ja, die Konkurrenz ist nicht so gross. Genau, oder?
Nein, aber es ist wirklich sehr, sehr selektiv. Vom Gefäll her, von den Sprüngen her, vergleichbar mit Sochi 2014, was ja dann eine Hammerabfahrt war. Hat einfach ein Ding, das allen Athleten ein bisschen Sorgen bereitet. Oder es ist extrem windanfällig auch dort. Wir erinnern uns, Korea, ist gar nichts gegangen. Kalt ist gewesen, gewindet hat, oder? Ist darum eine Woche lang gar nichts gegangen. Und dann hat man dann auf kastrierten Pristen hat man dann das Programm durchgezogen. Aber immer der Windfaktor ist sehr hoch gewesen. Und es spricht vieles dafür, dass das in China
overdrive. Dann muss der Urs Lehmann noch einmal zecken, oder? Das ist unser Spezialist historisch für verwindete Abfahrten.
Ja, aber mir tut ihm Unrecht. Der Urs hat dann, das ist ja eine der geilsten Geschichten überhaupt, von was Olympia- und WM-Abfahrten anbelangt. Der Urs Lehmann ist ja dann im 92, nicht zu den Olympischen Spielen nach Albertville aufgrund von einer Verletzung. Und dann hat er gesagt, ich nutze die Zeit und gehe auf Japan und gehe mich dort im Hinblick auf die WM-Abfahrt in Morioka vorbereiten, auf die ganz besonderen
Bedingungen.
Witterungsbedingungen. Ja. Und im Gegensatz zu allen Grossen war er nachher gewappnet gewesen, mental. Und er hat immer gesagt, in die Abfahrt in Morioka ist ja, glaube ich, 10 oder 11 Mal hat die müssen verschoben werden. Und dort sind alle Mannschaften sind im gleichen Hotel gewesen. Und der Urs erzählt immer, er hat jeden Morgen beim Frühstück hat er wieder hinter einem Namen ein Häkchen machen. Weil er hat gesehen, oder der zerbricht an dem und hat sich am Vorabend so dermassen Kante gegeben, dass er nicht mehr um eine Medaille fahren konnte. Der Urs ist hervorragend und er hat ja auch vom ersten Training an, oder hat er das komplett dominiert. Also der Urs Lehmann war ein limitierter Abfahrer gewesen, aber er war kein Zufallsweltmeister gewesen, weil er hat sich perfekt auf die Bedingungen darauf vorbereitet.
Gerade noch ein Mythos.
Wie viel zu lang, ich
weiss. Noch ein Mythos ausgeräumt. Nein, überhaupt nicht. Ja,
interessant, muss man noch anmerken. Unbedingt Bernhard Russi engagiert als Designer von Parallelreisenschlafstrecken. Vielleicht holen wir so etwas raus.
Ich glaube, das kann nicht einmal der Russi. Er ist aber übrigens, er ist ein grosser Fan. Ich glaube, sie hat es schon lange abgeschafft, das Parallelformat, wenn nicht der Russi als Chef vom Alpine-Komitee für das Format kämpfen.
Interessant.
Jetzt bleibt uns noch eine Frage. Wir wollen ja reich werden. Geheimtipp für diese Saison. Schweizer Team, du hast die im Auge. Was so ein bisschen nachkommt, hast du uns einen Namen oder zwei?
Ich habe euch in den Speed-Disziplinen einen Namen wo ich schwer daran glaube, dass der diesen Winter wirklich eine Rakete zünden kann. Das ist zum einen der Lars Rösti. Der ist Juniorenweltmeister im 19. und hat dann nachher gerade bei seinem ersten Weltcup-Einsatz in die Top 15 gefahren, was vor ihm nur im Beat Feuz gelungen ist.
Und er macht Werbung fürs Schweizerei mit Clem, Rösti und Ei, was grosses Kino ist.
Absolut.
Ja. Für uns Schweizer mindestens.
Ja, das stimmt. Ich weiss nicht, wie er im Ausland gesehen wird. Vielleicht wird jetzt in Österreich auch viel Schweizer eingekauft, nur wegen Lars Rösti.
Ich glaube, es gibt, da sind wir wieder beim Wert vom Weltcup oder beim Interesse vom Weltcup. Es gibt, glaube ich, abseits von Schweiz und Österreich gibt es keine Fernsehstation, wo irgendein Skirennfahrer Werbung macht. Nein, der Rösti ist einer, der hat in den letzten Jahren ein bisschen Pech gehabt, weil halt die Dichte, oder, extrem gross ist, ist er fast nicht zum Weltcup-Einsatz gekommen, hat sich vor allem müssen im Europacup profilieren. Das ist ihm aber allerdings gelungen. Er hat unter anderem sein erste Sieg im Super-G gefahren. Und dann kommt der weitere Nidwaldner im Speed. Er tönt zwar überhaupt nicht wie ein Nidwaldner. Das ist der Yannick Chablon. Welsche Eltern aufgewachsen im Kanton Nidwalden. Der hat ein riesiges Potenzial, Abfahrt und Super-G. Bei den Riesenslalomfahrern habe ich zwei Schweizer, die mir sehr gut gefallen. Zum einen der Vater Janutin. Das war lange der Ski-Hippie, der Schweizer, mit Dreadlocks. Die hat er abgeschnitten, weil er
der Sportler ist. Müssen, ist ja, wieder genau. Mal
und sagt, er sei jetzt noch viel agiler. Müssen es zugeben im Nachgestell. Muss ich zugeben. Und, dann ist es der Simonet. Das ist der Bruder vom Slalom-Spezialist vom Sandro Simonet, der bei einem Haar hätte sich in der Quali gegen Tanguy Neff durchgesetzt. Das ist ein guter
Jetzt versöhlte.
Ja, genau. Aber eben, das Problem ist auch dort, die Jungen haben es im Moment in der Schweiz sehr, sehr schwierig. Weil, es sind fast keine freien Plätze. Weil wir so eine gute Equipe haben, oder? Und, sie können meistens, oder, müssen sechs junge Talente um einen Platz fahren. Das ist nicht gut. Also, die müssen jetzt einmal sich in Europa
gehen. Ja, die sind noch ein Moment weg. Aber wenn man am Stammtisch, gibt's das noch überhaupt? Irgendwo, noch, wo die Fachsimple.
Ich war vorgestern
Also, wenn man dort Fachsimple, dann die Namen reinschmeißt. Welcher von denen gönnt das erste Rennen? Das ist jetzt gemein, da kannst du eigentlich nur verlieren.
Der Janutin.
Janutin, ja. Okay. Und wer gönnt am Sonntag, sind wir alle dran? Am Sonntag?
Marc Odermatt gewinnt vor dem Bentouro und jetzt mache ich keinen Hausfrauentipp.
Einer von den Norwegern.
Das ist nicht korrekt.
Was das ist in Ordnung. Hausmannentipp.
Alexander Schmid aus Deutschland.
Also, dritte Säule, wetten wir auf das. Jetzt müssen wir aufhören.
Ja, ich gerne noch ein bisschen mit euch
bleiben. Du musst einfach wiederkommen. Es ist eine lange Pause und dann geht es auf Nordamerika. Entweder vor oder nach Nordamerika machen wir das noch.
Ich komme vor Nordamerika.
Also, das ist gut.
Das weiss ich am meisten.
Also, das ist gut. Das ist gut.
Mitte Saison ist das Pulver verschossen.
Also, das ist gut. Wunderbar. Marcel, es war unsere Freude und ein Ehr gewesen. Merci. Dankeschön.
Tschüss zusammen.
Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt haben wir den Marcel entlassen.
Und ich bin beruhigt. Ich bin wirklich beruhigt, weil ich jetzt weiss, dass der Russi genauso wie ich eigentlich Fan ist vom Parallelwettbewerb. Und das allein beruhigt mich schon. Jetzt kann der Wettbewerb auch verschwinden.
Ziemliches Argument. Nein, das ist ein ziemliches Argument für einen Parallelwettbewerb. Wenn die Leute, die wirklich vom Fach sind, die ganze Geschichte eigentlich positiv anschauen. Also, tut mir persönlich jetzt ein bisschen weh, aber um mich geht's ja nicht. Aber apropos weh, weh hat's da am Wochenende in die Bundesliga zu schauen. Bayern München, wir sind beim Fußball gelandet, relativ abrupt. Bayern München hat im angeblichen Spitzenspiel gegen Leverkusen gespielt. Es war nur ein kurzes Spitzenspiel gewesen. 5-1 am Schluss. In der kürzesten Zeit hat man da den Fall klar gemacht und jetzt weiss irgendwie ganz Fußball Deutschland wieder, wo der Hammer hängt. Was machen wir mit dem? Wird das noch etwas mit dieser Bundesliga und Spannung?
Ja, ich verstehe es auf einer Seite. Das wird aber auch schon wieder übertrieben. Also Leverkusen, insbesondere wenn es um Leverkusen geht, haben wir in den vergangenen Jahren schon gemerkt, dass die dann plötzlich einen Leistungsabfall haben. Ich glaube, ist es noch letztes Jahr gewesen oder die Saison vorher, wo sie mit dem Peter Bosch damals noch wirklich gut gestartet sind. Und dann ist das Bayern-Spiel gekommen, Spitzenkampf.
Bayern-Komplex.
Ähnlich wie das Jahr. Da haben sie dann aber ganz knapp verloren, aber nachher ist nichts mehr gegangen bei denen. Ich glaube, Die Eintracht aus Frankfurt hat es ja vorgemacht, dass man sogar in München kann gewinnen gegen die Bayern. Ich glaube, man macht es sich so ein bisschen zu einfach, wenn man dann sagt, die sind einfach unschlagbar. Es kommt schon ein bisschen darauf an, wie man an die hergeht.
Das glaube ich schon, aber es ist...
Aber natürlich, sie haben nicht mal hintereinander Meisterschaft geholt. Also natürlich, das Argument dafür, dass es jetzt wirklich mal spannend wird, gibt es eigentlich nicht.
Nein, also für mich ist das grosse Alarmzeichen, ist, dass der Alfred Draxler, das ist ja der, ich weiß gar nicht, was sie offiziell Titel ist, bei der Bild-Zeitung so eine Fußballreporter-Legende. Ich weiß nicht, was sie aktuell, was seine aktuelle Jobbezeichnung ist, aber ich würde jetzt gefühlt sagen, sehr nah am FC Bayern und dem FC Bayern München auch eher wohlgesonnen. Also für uns nicht Bayern-Afficionados, ja, mittreibt er tendenziell eher zur Weissglück. Sogar er hat jetzt gefunden, Bayern mache ich Bundesliga zu einer langweiligen Veranstaltung. Ja, und dann hat es also weit abgeschneit, wenn sogar der Herr Draxler das gemerkt hat. Das Problem ist, dass er nichts ändern will. Er sagt dann, ja, man kann natürlich die Fernsehgelder nicht anders verteilen. Aha. Und das Draft-System, doch, gut, da hat er wahrscheinlich recht, das Draft-System kannst du nicht etablieren. Also eigentlich muss alles bleiben, so wie es ist. Aber es wäre schön, wenn es wieder Spannung gäbe. Er gibt ihn relativ schnell auf, aber er hat das Problem erkannt. Das beruhigt mich auf eine Art schon ein bisschen.
Ja, gut, Gelder könnte man schon anders verteilen.
Können wir gut.
Weil auch der FC Bayern bleibt an den Engländern nicht dran, mit den Millionen, die er kassiert aus den TV-Verträgen. Aber die anderen würden vielleicht einen Schritt aufholen, was nicht bedeuten würde, dass dann schlussendlich Bayern könnte schlagen, weil die mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit auch einen Haufen Geld kassieren in der Champions League. Und das ist die Basis für den Fortschritt, den sie dann machen. Und gleichzeitig werden Bayern auch von den Engländern abgehängt, weil dort einfach noch viel mehr Geld im Umlauf
ist. Mehr Scheich.
Also entweder, wenn man das regulieren will, was ein Eingriff in den Markt wäre, dann müsste man zu oberst anfangen und bis unten durchziehen.
Ja, unbedingt.
Aber dann müsste man wahrscheinlich auch aufhören mit einer so einer, wie heisst die, Intercontinental League? Oder
Conference League, das ist...
Super Constitution,
nein, das Flugzeug. Champions League, es gibt Europa League und dann gibt es Conference League.
Ja. Aber dort fängt es schon an, oder? Wenn am Schluss alle Europäer spielen, dann ist ja das gar nicht mehr besonders.
Ja gut, es sind vor allem...
Es geht auch um die Auswahl.
Ich finde, die Europa League hat eher gewonnen durch die Conference League. Wo jetzt irgendwie, die Europa League hat so nebenhin, vielleicht ist es ein Zufall diese Saison, aber hat so nebenhin so... Ist wie früher der Göpp-Sieger. Also klassische Mannschaften, die jetzt aufeinander losgelassen werden, das gefällt mir noch. Das muss ich sagen. Es ist ja dann auch eine Abstufung zwischen Conference League und Europa League im Level, wo jetzt nicht, also sind einfach mit der Gießkanne nochmal massig mehr, Teams dazukommen. Das finde ich, ich weiss nicht, ob das das Problem ist. Ich habe einfach das Gefühl, man müsste.
Teil vom Problem.
Ich glaube, es müsste die Liga die Sache in die Hand nehmen. Weil selbst wenn die Engländer jetzt auf Jahre raus, um es mit dem grossen Franz Beckenbauer zu sagen, auf Jahre raus würde Europa dominieren, irgendwann wird das denen doch auch langweilig. Also wenn die anderen Ligen sagen, hey, gut, es scheitert dann schon die Spanien an den zwei Grossen und überhaupt, ach, es ist
vertraut. Sportlich Mehrwert ist ja gar nicht mehr das eigentliche Ziel, sondern die Vermarktung, die global. Wenn man sieht, wie das Menu, glaube ich, angefangen hat mit dem in Asien sich als Marke zu etablieren und welchen unglaublichen Return, dass die haben durch das. Sei es nur Merchandising, auch die Bewegung im TV-Markt, dass Millionen von Leuten wenn die Spiele schauen, was Neugelder generiert. Ob es denn da auf die einzelnen Ligen noch drauf ankommt. Das wissen wir ja schon lange, dass die einzelnen Ligen durch die übergeordneten europäischen Wettbewerb mehr oder weniger entsaftet werden, sagen wir es mal so, weil einfach dort ihnen nicht mehr genug Substanz ist, weil von der FC Bayern geht es eigentlich nur darum, in Form zu bleiben, damit er in der Champions
League. Ja, und nachher gönnt man bei der...
Braucht er hin und wieder aber auch eine Herausforderung.
Gönnt schnell 5-1 bei meinem Form bleiben, oder? Also, nein, das ist so das absurd.
Es ist absurd, ja, aber solange das nicht von oben gelöst wird, dass man nämlich den internationalen Wettbewerb einschränkt irgendwo durch und dafür sorgt, dass alle mit den gleichen Elementen messen. Das funktioniert doch nicht, wenn ein englischer Club kann zurückgreifen auf...
Dann müssen wir am Schluss gleich.
Wie viele Millionen? 100 Millionen. Und die anderen sollten gleich gut sein mit 10% von dem.
Ja gut, man müsste natürlich
eben... Funktioniert an dem, es gibt anekdotisch schon mal einen, der die schlagen kann, natürlich.
Ja eben, und das ist ja nachher, das ist ja immer das Feigenblatt, irgendwie Leicester City in... haben wir hier kürzlich schon gehabt, dieser Stelle, ich weiss. Man muss jetzt nicht alles noch wiederholen, aber... Von nicht allzu langer Zeit in der Premier League, wo man mittlerweile schon würde sagen, es wäre nicht möglich, weil die Reichen mittlerweile auch so gut arbeiten, dass es nochmal schwieriger geworden ist. Jetzt kannst du nicht mehr einfach nur mit Hirn alles gut machen, sondern die anderen haben jetzt auch Hirn. Das macht es dann schwieriger. eben, man muss abgesehen davon sagen, auch dort ist nicht der ärmste Mann von der Welt dahinter gestanden, bei Leicester. Also dort hat man dann schon auch relativ vermögende Besitzer gehabt. Also, ja, die Fußballromantiker schließt sich mir nicht zu 100% von dem Leicester-Titel, abgesehen davon. Aber ich glaube, also auf europäischer Ebene, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, auf europäischer Ebene ist der Zug sowieso abgefahren. Ich glaube, jetzt geht es für Ligen wie Bundesliga darum, tatsächlich irgendwo daheim attraktiv zu bleiben, für die eigenen Leute. Also wenn man schaut, die zweite Bundesliga ist mittlerweile mindestens von den Namen her mindestens ebenbürtig, wenn man die Werders, Schalkes, HSVs, Fortuna Düsseldorf und Konsorten irgendwie anschaut. Und ohne jemanden will jetzt näher zu treten, aber Mainz, Hoffenheim und Augsburg, ja, zusammen mit Greuther Fürth machen dann halt die erste Liga schon Part mit dieser Ungleichheit an der Spitze zu einem, ja, ich finde, es macht wahnsinnig schwierig, dem wirklich so die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Schade.
Aber es ist irgendwie fast logisch, wenn man in einer Liga mit 18 Mannschaften Clubs hat, die völlig andere Interessen haben, während man Clubs eben hat, du hast Fürth angesprochen, steigen auf, die haben wahrscheinlich einfach im Sinn, in der Liga zu bleiben, was zum Teil auch sehr gut gelingt. Also Union Berlin zum Beispiel aufgestiegen, sich etabliert, in der vorderen Ränge sogar können etablieren. Man sieht, es ist möglich, auch ohne die grossen Millionen, aber viel weiter kommst du nachher nicht mehr. Darum, ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn man sagt, sollen sich die allergrössten Clubs spielen doch nur noch untereinander, weil die merken dann schnell mal, dass das auch langweilig wird. Wenn es keine kleine mehr gibt, gibt es nur noch grosse, dann ist die Spannung
durch. Aber das weiss ich ja nicht. Die Super League wette ja gern. Also die Clubs, die sich in der Super League zusammengeschlossen haben, das ist eigentlich das grosse Problem von denen. Die haben gefunden, ja, wir machen einfach unsere Version von der Champions League, die wir nicht verpassen können und würden aber dann, weil wir so grosszügig haben, sind schon auch noch im heimischen März shooten und in dieser Liga mitmachen. Ich glaube, mittlerweile muss man sagen, wenn es so eine kompetitive Balance geht, Liga von den 20 Besten von Europa oder von den 20 Reichsten von Europa, meinetwegen, die einfach untereinander spielen, ja, ist nicht das, was der Fußballtradition entspricht, aber wahrscheinlich wäre es sportlich die interessanteste Variante. Wobei Fußballfunktionäre würden wahrscheinlich auch da einen Weg finden, um das relativ schnell wieder ad absurdum zu führen. Jetzt, Spannung ist in einem anderen Sport dafür extrem gegeben im Moment. Am Wochenende ist die Formel 1 in Übersee, die sind ein bisschen schneller als die Skifahrer dran. Man ist in Texas, in Austin, für den, was ist nachher, Mexiko noch, also der Amerika-Teil von der WM. Und Hamilton, Verstappen liefern sich da ein ziemlich spektakuläres Rennen. Die Rennen sind spannend, die einzelnen GPs. Es geht alles in eine ziemlich gute Richtung. Habe ich jetzt so den Eindruck. Die grosse Frage vor Austin ist, kann mein neuer Lieblingsfahrer, der Lando Norris, einen von diesen zwei oder sogar beide ärgern? Verstappen, Hamilton, wer muss daran glauben?
Austin eher eine Mercedes-Strecke, würde ich sagen. Wobei, muss er wissen, der Verstappen kann auf jeder Strecke mitheben, er muss sein Auto gnadenlos überfahren.
Solange er sonst niemand überfahren, ist okay.
Er muss sein Auto überfahren, weil er nur so kann mitheben oder sogar Rennen gewinnen. Das ist etwas, was der Perez zum Beispiel nicht kann. Der kann das Auto ausfahren, sehr gut. Aber man sieht, an Verstappen kommt in dem Red Bull niemand her. Der ist immer noch ein Stück schneller.
Ich glaube, der ist einfach gut.
Er ist einfach gut und er ist auch ein Racer. Was er noch lernen muss, ist einmal sich ein bisschen zurücknehmen. Das ist das, was man Hamilton lustigerweise auch wieder gesehen. Es hat geheißen, der geht kein Risiken mehr ein. Man sieht genau, wenn der unter Druck ist, geht er eben auch Risiken ein. Und das macht das Ganze spannend. Jetzt müssen die wieder Risiken eingehen, sonst gewinnen sie nicht mehr. Und genau, weil sie Risiken eingehen, gewinnen sie nicht mehr, weil sie dann Fehler machen. Und so sollte Rennsport eigentlich funktionieren. Das permanent unter Druck sein, dann zeigt sich die Wahrgröße vom Pilot. Natürlich in der Formel 1 halt noch mit der Problematik, dass die einen Kerne viel schneller sind als die anderen, was zum Beispiel
wie der Bundesliga
Indie-Sport nicht gibt. Oder? Die sorgen dafür, dass die Chassis so ähnlich sind, dass wirklich Piloten den Unterschied ausmachen.
Was ist jetzt mit dem Norris? Das ist die Frage.
Interessiert in dem Fall weniger. Der Norris ist sicher ein Weltmeister von der Zukunft. Sehr jung, blitzfrech, sehr schlau im Rennen, außer wenn er mal sich weigert,
Reifen
zu wechseln, wenn er schon sieht, dass es regnet. Aber auch das hat er müssen lernen. Ob es in Austin vielleicht auf das Treppli als Nummer 3 könnte sein, wenn die anderen vorne kein Zeichen machen. Vielleicht nehmen sie sich auch gegenseitig aus dem Rennen, das wäre möglich.
Was nehme ich da mit? Winterpneu sollte ich drauf tun. Unbedingt Reifenwechsel ist ein gutes Stichwort.
Für nächsten Mittwoch.
Schon?
Ja, das musst du machen. Also.
Ja, ich weiss, ich sollte, aber ich habe es jetzt...
Wenn du dann gehst, wenn der... Gut, vielleicht fällt bis dann der erste Schnee bei uns im Flachland. Und dann wird es schwierig, weil dann gehen alle.
Ja, eben. Ich glaube schon. Nein, ich habe dem Garagist von meinem Vertrauen mal angefragt und hat gefunden, ja, novemberisch wird
es. Es gibt doch eine Faustregel. Oktober drauf und...
Jetzt bin ich gespannt. Ach, der Herr Kessler tut irgendwie seine Fingerbeere zählen.
Ja, wenn du anfängst bei dem Knöcheli.
Wenn Oktober,
März, oder April dann in dem Fall.
Dann musst du wieder zurück.
März, Oktober drauf, April weg.
Ah. Umgekehrt. Ah, das hätte ich schon gewusst. Also, wenn, welchen Pneu.
Wer weiss man mit den Jahreszeiten?
Auf das wäre ich gekommen. Also, warum gibt es eigentlich nicht, dass man, wenn man den Winterpneu drauf tut, schon warum kommt man denn nicht schon den Termin für die Sommerpneu über? Das frage ich mich.
Das kannst du sicher machen.
Das müsste ich vielleicht mal einfädeln das, mit dem
sicher eine grosse Auswahlmöglichkeit.
Das wäre gut. Ja, sollen wir einfach die Pneu drauf tun. Also Endspurt, schnell.
Schnell.
Endspurt.
Endspurt. Am Wochenende gibt es zum zweiten Mal in dieser Saison schon das Zürcher Derby. Und irgendjemand hat da eine Frage aufgeschrieben. Die heisst, wie hoch gönnt der FCZ?
3-1.
Okay. Nehmen wir so zur Kenntnis. Ich glaube, es wird enger, weil der Herr Sissé fällt aus, der ist gesperrt. Und wenn die letzte Zeit Torgarant war, ja, das entscheidende Goal geschossen hat, dann sage ich 2-0. Und nach meinem glücklichen 4-0-Tipp im korrekten letzte Woche Schweiz-Litauen, wo mein freundlicherweise Lukas Werder, unser alter Kollege, der uns leider abhanden gekommen ist, zu der Konkurrenz von 20 Minuten, ich habe darauf angesprochen. Ich habe es nicht einmal mehr gewusst, dass ich sagen kann, es war ein reiner Zufallstipp gewesen. Falls irgendjemand je von mir wissen will, wie ein Spiel ausgeht, ich habe keine Ahnung, wer soll das wissen.
Ah, der Lukas Werder ist jetzt bei 20 Minuten.
Das hast du nicht gemerkt.
Das ist Gewinn für alle.
Nein.
Also weiter.
Würde ich so nicht sagen.
Endspurt heisst es Endspurt.
Also machen wir vorwärts.
Muss ich jetzt fragen?
Ja, natürlich. Ich habe zuerst gefragt. Jetzt fragst du.
Video Assistant Referee. Aus dem Keller raus. Etwas nicht gesehen, was der Schiedsrichter nicht unbedingt gesehen kann. Das verblüfft mich, muss ich ehrlich sagen. IB Luzern, St. Gallen Servette, zweimal einen Entscheid, wo der VAR eigentlich sehen muss. Und jetzt heisst es schon wieder, den braucht man eigentlich nicht, den VAR. Nur vorher hat man ja mit dem Schiedsrichter genau das Gleiche gemacht. Der Schiedsrichter sieht nichts. Ist es eine Grundsatzdiskussion, die man führen muss, Emanuel Gysi, oder muss man einfach zufrieden sein, dass es überhaupt Emotionen gibt?
Man muss sie führen, natürlich. Also der VAR, wenn man den vernünftig einsetzen würde, wäre gut. Man muss es einfach machen. Man muss es grundsätzlich Voraussetzungen wären gegeben dafür. Es ist also in der Schweiz sind die Schiedsrichter und die Liga gefordert, das anzubekommen. International gibt es ja ebenfalls ein Problem. Man kann vielleicht auch bei der einen oder anderen Sportart, könnte man sich etwas abschauen, wie man es umsetzen könnte. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn der Fußball von seinem höheren Ross wird oben runterkommen. IB gegen Villarreal, das sind die Nächsten, die Berner Young Boys vom höheren Ross wollen oben runterholen in der Champions League. Sind wir schon auf dem Weg in die K.O.-Phase, also IB. Mittwoch zu oben.
Schwieriger werden, als man sich vorstellt. Vielleicht Villarreal, wie du so schön sagst, ich glaube 11. oder 12. in der Liga. Also,
das gelbe U-Boot.
Das ist, also, so einfach ist das nicht. Aber wenn man in die K.O.-Phase will, dann muss man. Ja, so.
Also das, nein, für die Analyse kommen die Leute zu uns.
Genau. Und NBA-Saisonstart haben. Du bist Experte für Basketball.
Und das ist ein grosses Wort, aber...
Ich nehme das mit dem Basketball, ich halte mit dem Dino Gerber, Ex-Schweizer Nazi-Goalie, NHL-Goalie, der gesagt hat, viel zu viel Kirby, ich weiss gar nicht, welche das wichtig sind.
Das ist tatsächlich das Problem, das meiner Meinung nach nicht einmal wegdiskutiert werden beim Basketball. Häufig musst du einfach das letzte Viertel schauen und dann bist du eigentlich zufrieden oder weisst, was gelaufen ist. Und dann müsste man irgendwann müsste Basketball die letzte Minute noch fixen, wo zu viel gefoult wird. Also, was dann darauf ausgelegt ist, dass man foult, dann gibt's Freiwürfe, so kann man die Tour nur anhalten. Das, macht dann irgendwie die ganze Geschichte ein bisschen länger, ist fast ein bisschen wie der Endspurt. Was man muss wissen zum NBA-Saisonstart. Unser Mann, der Herr Capella, der in Atlanta spielt, der fährt in der Nacht auf den Freitag an. Die werden, es schwierig haben, ihre sehr, sehr starke Saison vom letzten Jahr zu bestätigen, wo man bis ins Halbfinale gekommen ist. Eastern Conference Final, dickes Brett, aber wer weiß, junge Mannschaft, noch einen Schritt machen. Und Meisterschaftsfavorit, Brooklyn Nets mit dem James Harden, mit dem Mann mit dem buschigen Bart und dem Kevin Durant. Und sollte sich der Kyrie Irving je impfen, das ist der dritte von diesen Ausnahmekönner, dann weiss ich nicht, wie man die stoppen soll. Also, das ist wahrscheinlich, wenn man irgendwo sein Geld drauf wetten will, neben dem Podest, Bain-Tyro. Nein, was haben wir gesagt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Marcel tippt hat.
Oder
Matt Bain-Tyro Schmied. Genau, so rum war es. Ja, also dann auf die Netz. Auch wenn wir die LA Lakers nicht vergessen. Ganz kurz noch die ZSC-Krise. Die spielen heute am Dienstag gegen Servette. Nachher am Wochenende wieder. Wann gibt es den ersten Sieg, den nächsten Sieg? Wann zieht man sich da an den Schuhbänden aus dem Sumpf?
Ich sehe das nicht so als Krise. Das ist ein Club, wo wahnsinnig viel Talent vereinigt werden muss. Es ist immer eine schwierige Aufgabe. Für einen Trainer, jetzt kann man sagen, der Grönborg als ehemaliger Nazi-Trainer von Schweden sollte mit dem Umgang geübt sein. Allerdings ist ein Club und Nationalmannschaft nie vergleichbar. Aber die Egos müssen sich zuerst mal finden. Ich glaube, jeder muss dort merken, was ist genau meine Rolle. Und wenn halt jeder das Gefühl hat, im Ernstfall, im Notfall, muss ich es allein richten, dann funktioniert es nicht. Aber die werden irgendwie die Balance schon finden, weil die Mannschaft ist viel zu talentiert zum Scheitern auf Dauer. Aber jetzt kann man noch nichts gewinnen, darum kann man auch nicht verlieren. Ich sehe das weniger angespannt.
Mit dieser Zen-Weisheit verabschieden wir uns für diese Woche. Es war unsere Freude und eine Ehre gewesen. Noch einmal merci an Marcel W. Perren, Skireporter, der uns mit seinem Einblick mächtig weitergeholfen hat. Glaube ich, hoffe, euch auch beim Zuhören. Gerne abonnieren, Spotify, Apple Podcasts etc. etc. Wir danken fürs Zuhören. Ade.
Ade miteinander.